Okay, ja, ich werde ein bisschen über GUI-Programmierung reden. Ein paar Insider könnt mich schon kennen. Ich bin Chef einer Tübinger Softwarefirma, die heißt Active Group. Wir machen Projektentwicklung in ganz vielen Bereichen und wir machen das mit funktionaler Programmierung. Das wird heute also auch eine besondere Rolle spielen. Wir organisieren auch eine sehr schöne Entwicklerkonferenz, die im März wieder stattfindet in Berlin, übrigens im Ort. Und wir machen auch einen Blog über funktionale Programmierung. Wer heutzutage diesen Begriff googelt, der wird das an erster oder zweiter Stelle ungefähr finden. Wer im Raum weiß hier ungefähr, was funktionale Programmierung ist? Okay, muss man ein bisschen was erläutern. Wer hat schon mal mit React programmiert? Oder kennt das jemand? Okay, gut. Dann nehmen wir das mal aus den Voraussetzungen raus. Okay, Clojure und Clojure Script schon mal gesehen? Okay, gut. Ja, machen wir mal. Also, wer hat schon mal eine UI programmiert? So, insgesamt. Also, das sind immerhin die meisten so. Also, ich bin schon sehr, sehr lange im Softwaregeschäft, seit Mitte der 80er Jahre ungefähr. Ich habe schon sehr viele UIs programmiert und über die Jahre sind natürlich viele UIs und UI-Toolkits und Infrastrukturen, Programmiersprachenunterstützung und UI-Designer und so ins Land gegangen. Und so über die Projekte ist es immer so, wenn ein Projekt vorbei war, dann habe ich mir immer vorgestellt, das nächste, das wird aber echt besser. So, also, oder im Umkehrschluss ist das letzte Mal immer scheiße. So, ja? Also irgendwie sah jedes komplexere UI-Projekt sah am Ende so aus. Also die Beispiele in den Lehrbüchern, die sind immer ganz einfach, weil es auch tatsächlich nur einfache Programme sind, aber sobald man irgendwie reaktive UIs hat, wo sich im Hintergrund noch was tut oder so, sieht das halt alles aus wie das Spaghetti-Monster. Das liegt daran, oder man könnte jetzt, das schon eine Frage da hinten? Achso, gut. Also gerne mich, für den Vortrag, ihr habt es gesehen, es wird ein bisschen technisch und es wird auch Code geben für viele für Sie fremden Programmiersprachen. Und insofern steht und fällt das so ein bisschen damit, dass ich das ausreichend erläutere. Und darum bitte mich unterbrechen, wenn ich irgendwas nicht ausreichend erläutere oder wenn irgendwas unklar ist. Also ich habe lieber, ich habe überhaupt gar kein Problem, aber ich hinten raus was rauszulassen. Da hinten sind optionale Blöcke. Ja, also bitte gleich reingrätschen, damit das weitergeht. Da ich einer von den älteren Semestern bin, ich habe noch UI-Programmierung gehört, da sind extra Patterns für entwickelt worden. Ne? Also in den 80er Jahren insbesondere das eigentlich für viele Jahrzehnte dominierende Pattern, das sogenannte Model-View-Controller-Pattern. Wer hat das schon mal gehört so vorher? Ja, und das immerhin so, da haben wir jetzt so eine gemeinsame Basis, sehr gut. Also das Model-View-Controller-Pattern und wenn man das googelt und versucht sich das irgendwie visuell darzustellen, was das eigentlich ist, dann kommt man im Internet, findet man so Diagramme wie diese hier. Und grob ist die Idee folgende, man hat die Logik in seinem Programm, die sich irgendwie auf die Problemdomäne bezieht, oder jetzt in meinem Bereich, wenn man beschäftigt, ist die Business-Logik, die befindet sich in so einem Ding, das heißt das Model, ja, das ist das M in MVC, und man versucht diese Logik abzukoppeln von der ganz konkreten visuellen Darstellung in der GUI. Und darum macht man ein separates Ding für die GUI, das ist der View. Und da kümmert man sich darum, halt irgendwelche Fenster aufzumachen und irgendwelche Checkboxen und was weiß ich, Radio-Buttons oder so anzuzeigen. Und dieser View ist also sozusagen verantwortlich, den Inhalt des Modells darzustellen und auch dem Benutzer zu erlauben, dieses zu verändern. Und dann macht der Controller irgendwas, um zwischen diesen Dingen zu vermitteln. So ganz genau verstehe ich das auch nicht, aber was ich sagen kann, also nach 30 Jahren von diesem Zeug verstehe ich das immer noch nicht so richtig, aber was ich sagen kann, ist, dass diese Pfeile mich beunruhigen, die da stehen. Also ich weiß auch nicht genau, was die Pfeile heißen, aber ich sehe, es gibt geschlossene Pfeile und es gibt gestrichelte Pfeile. Weiß ich auch nicht. Also hier gibt es einen in die eine und in die andere, ich weiß nicht so genau, aber was mich echt beunruhigt ist, ich kann diesen Pfeilen folgen im Kreis, ne? Und ich kann immer rundum gehen. Und wer sich mal weiß nicht, wie es Ihnen geht, also bei mir ist es dann so, bei einem komplexen UI-Programm wird das häufig zum Problem. Nämlich, das Model ist gehalten, dem View Bescheid zu sagen, wenn sich irgendwas ändert. Ne? Und der View ist auch gehalten, dem Model Bescheid zu sagen, wenn der Benutzer gesagt hat, er will jetzt irgendeine Änderung haben. Ja? Und natürlich jetzt, wenn man das ganz normal macht, dann kann man sich vorstellen, gut, der View sagt dem Model Bescheid, du, bitte, jetzt muss sich jetzt was ändern. Das Model sagt, jawohl, ändere ich. Ich habe jetzt was geändert übrigens, lieber View, und schicke dir eine Message an den View zurück. Und wenn man das nicht irgendwie unterbricht, dann geht das halt endlos im Kreis. In ein paar einfachen Fällen unterbricht sich das vielleicht automatisch, wenn sich einfach nichts mehr ändert. Aber in komplexen Systemen ist das so, dass man häufig irgendwo wirklich echt ekligen Code reinschreiben muss, der irgendwie auch heute noch funktioniert. Und wenn man wirklich das nur leicht anhaucht, so, dann fällt das schon um und dann funktioniert das nicht mehr. Das eigentliche, aber ein Problem, was noch viel fundamentaler ist, hat damit zu tun, dass ich ja immer möchte, dass der View den aktuellen Zustand meines Modells repräsentiert. Ja? Und das ist am Anfang relativ einfach. Das heißt, wenn mein Programm so hochglüht, dann kommt erstmal das Modell, keine Ahnung, wird von der Diskette geladen oder so. Und dann rechne ich sozusagen aus, aha, da mache ich jetzt mal ein Fenster oben drin, da mache ich folgende GUI-Widgets, mache ich da rein. Und diese Hierarchie an GUI-Widgets auszurechnen am Anfang ist meistens gar nicht so schwierig. So. Aber das Problem ist, wenn eine Änderung stattfindet. Nämlich, wenn eine Änderung zum Beispiel im Modell stattfindet, dann muss ich jetzt ja dafür sorgen, dass die entsprechende Änderung im View stattfindet. Ja? Und das ist was anderes, als wenn ich meine gesamte GUI normal ausrechne, so wie am Anfang. Und natürlich muss dafür sorgen, wenn im View der Benutzer irgendeine Änderung haben will, dass ich die entsprechende Änderung im Modell ausführe. Ja? Und das heißt eigentlich, dass ich diese GUI-Logik, die beschreibt, wie die Beziehung ist zwischen Modell und View, zweimal implementiere. Einmal für den Anfang, wenn alles ausgerechnet wird, und dann muss ich jede Änderung auch noch korrekt reflektieren. Und idealerweise passen diese zwei Sachen zusammen. Und das ist häufig auch eine relativ eklige Veranstaltung, weswegen, also das haut häufig nicht so richtig hin oder ist richtig eklig zu programmieren. Also guck mich alle an, tu mal an, alle mal nicken, haben wir alles schon gesehen. Sehr gut, alles gut. Also was ist denn der Grund? Also vielleicht können wir noch tiefer suchen. Also wir haben jetzt nicht alle sofort hier geschrieben bei funktionaler Programmierung. Dieses MVC-Pattern wissen vielleicht, alle zu jung wahrscheinlich, aber das kam aus den ersten, Tagen der objektorientierten Programmierung, vor allen Dingen aus der Smalltalk-Ecke. Und dieses Modell der objektorientierten Programmierung sieht ja so aus. Ne? Die Welt besteht aus Objekten, jedes Objekt so für sich. Und jedes Objekt kapselt Zustand. Und die Welt schreitet vorwärts, indem jedes Objekt dem anderen Nachrichten schickt. Ne? Und dann sagt das so, ja, Nachricht habe ich bekommen, jetzt ändere ich meinen Zustand, ich gebe vielleicht mal eine kleine Statusmeldung zurück. Aber die Welt sozusagen ist wie so Telefonie. Ne? Man schickt Nachrichten irgendwo hin, Briefchen, Brieftauben durch die Gegend. Und das ist ein Modell, das ist erstmal so auf den ersten Blick, ist das doch relativ bestechend und es erscheint einem ganz intuitiv. Das Problem ist, und auch vielleicht auch auf den zweiten Blick, und das Problem ist auf den dritten oder vierten Blick, da merkt man das auch nicht wirklich hin. Objektorientierte Programmierung ist ursprünglich entwickelt worden für Simulationen und ist sozusagen dahingehend erweitert worden, dass wir in der Software in der Regel Dinge manipulieren, die irgendwas zu tun haben in der Welt um uns herum, mit unserer Problemdomäne. Das Ding ist, die Welt um uns herum ist echt so gar nicht objektorientiert. Das kann man schön sehen an diesem Bild hier. Also da ist so ein Elefant, der geht von einem Raum in so einen Flur in der Mitte und der wird wahrscheinlich in den anderen Raum auf der rechten Seite. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das objektorientiert modelliert wird, dann bräuchten wir ein Objekt für den Elefanten und vielleicht drei Objekte für die beiden, für die Räume und für den Flur, die da im Spiel sind. Und wir können jetzt überlegen, wie können wir diesen Sachverhalt modellieren durch eine Abfolge von Nachrichten, die diese Objekte sich gegenseitig schicken. Ja? Und das könnte zum Beispiel so aussehen, ja, dem Zimmer und dem Raum auf der linken Seite, Room 1, wird so eine Message geschickt, der Elefant geht jetzt raus. Der Flur kriegt irgendwie mitgeteilt, der Elefant ist jetzt im Club in den Flur betreten, dann geht er aus dem Flur wieder raus und er betritt den Raum auf der rechten Seite. Ja? Das Blöde ist, in der richtigen Welt sind Zustände nicht gekapselt, sondern es gibt Abhängigkeiten. Und der Akt, den Raum zu verlassen, ist derselbe Akt, wie den Raum auf der anderen Seite zu betreten. Ja? Das könnte man meinen, ist eine Spitzfindigkeit. Aber wenn wir die Folge angucken, der Zustände, die hergestellt wird durch diese Abfolge von Nachrichten, die dort verschickt werden, dann sehen wir, dass nach dem ersten Schritt erstmal ein inkonsistenter Zustand da ist. Der Elefant ist nämlich kurz nirgendwo. Ja? Und das ist wieder repariert nach dem zweiten und nach dem dritten haben wir das gleiche Problem. Und gelegentlich, wenn ich den vorhalte, da haben wir jetzt vielleicht, das können Sie mal probieren, man kann das probieren, anders zu drehen und wir schicken nicht Nachrichten in Räumen, sondern wir schicken dem Elefanten Nachrichten, also wir drehen das Bild auf den Kopf. Man hat aber immer das gleiche Problem. Entweder ist der Elefant mal nirgendwo oder man kriegt nicht so richtig raus, wo der Elefant ist oder der Elefant ist an zwei Orten gleichzeitig. Ja, dieses Problem gibt es immer. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, warum ist das so, dann sieht man, dass man merkt auch, dass die falsche Idee ist, die physikalischen Dinge zu modellieren. Es ist sinnvoller, im Computer darüber nachzudenken, über die Analogie zur menschlichen Wahrnehmung. Ja? Und wenn wir also ein Fußballspiel gucken, das ist ja demnächst wieder angesagt, ja, dann sehen wir sehr, sehr viele Objekte auf dem Fußballfeld. Wir sehen einen Spieler, wir sehen einen Ball, wir sehen möglicherweise im Fernsehen oder auch wenn wir live dabei sind, noch sehr, sehr viele andere Zuschauer. Also hier gibt es tausende von Objekten, die da sind. Ja? Und wir bekommen mit, also wenn wir unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, dann bekommen wir jeweils mit, was dort passiert. Wir bekommen mit, was vielleicht mit dem Ball passiert, wo die Spieler hinlaufen, aber wir bekommen, wenn wir da irgendwo hingucken, auch mit, was im Publikum passiert, wer da eine Fahne schwenkt, welche bengalischen Feuer da gezündet werden oder sonst was. Wenn Sie jetzt drüber nachdenken, was ist das objektorientierte Modell, dass wir Sachen mitkriegen, die sich ändern, dann ist das das Observer-Pattern, oder? Das Observer-Pattern funktioniert so, wenn wir von irgendwem irgendwas mitkriegen, wenn wir schicken ihm eine Nachricht und sagen, sag mir Bescheid, wenn sich bei dir irgendwas ändert. Hier sind, weiß ich nicht, 40.000 Objekte, das funktioniert nicht wirklich so, dass wir 40.000 Objekten eine Nachricht schicken und sagen, sag mir Bescheid, wenn sich irgendwas ändert und beim Verlassen des Stadions schicken wir denen allen eine Nachricht und sagen, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja? Insbesondere ist es so, dass wenn es das Observer-Pattern wäre, dann würden wir ständig inkonsistente Zustände wahrnehmen. Wir würden ständig zwei Menschen sehen, die am selben Ort gleichzeitig sind, weil in irgendeiner Form die Zustandsänderungen halt sequenzialisiert werden. Und tatsächlich funktioniert die menschliche Wahrnehmung anders. Wir nehmen Schnappschüsse wahr. Ja? Und sozusagen im Gehirn wird aus diesen, also ich vereinfache jetzt sehr stark, und wenn jetzt hier Kognitionswissenschaftler sind, die werden mich wahrscheinlich hinterher verprügeln, aber ganz grob nehmen wir Schnappschüsse wahr. Das Tolle ist ja, und wir rekonstruieren sozusagen die Bewegung aus der Abfolge der wahrgenommenen Schnappschüsse. Und das Schöne an diesen Schnappschüssen ist, wir können uns ja auch an die Vergangenheit erinnern. Ja? Also anders als das objektorientierte Programm, bei dem der Zustand immer, also bei dem jede Zustandsänderung den Zustand vorher kaputt macht. Sagen Sie, was hat das mit UI-Programmierung zu tun? Das hat das mit UI-Programmierung zu tun. Es gibt ein schönes Toolkit von Bayern. Also ich glaube, viele haben schon mal gehört, es gibt so ein Ding, das heißt React. Und das hat für mich im Kopf so eine kleine Revolution ausgelöst, weil es ein anderes Bild hat, das ist nicht mehr MVC. Und das sieht so aus, es gibt immer noch ein Modell und es gibt immer noch einen View, Controller gibt es nicht mehr, das wusste eh keiner so genau, wozu das gut sein soll. Und was also passiert ist, wenn man sein eigenes UI-Programm schreibt, schreibt man Funktionalität, die aus dem Modell das, den View ausrechnet. Ja? Genau das, was noch der vergleichsweise einfache Schritt auch im MVC-Pattern ist, wir stellen unsere GUI-Widgets einmal zusammen. Und das Großartige ist, wir können zumindest React so benutzen, dass wenn eine Veränderung also im Modell auftritt, wir einen neuen Schnappschuss machen für das Modell. Es entsteht ein neuer Schnappschuss für das Modell und aus diesem neuen Schnappschuss für das Modell rechnen wir einfach einen neuen View aus. Also wir schreiben diese Logik, die sonst in der Lage sein muss, aus einer Veränderung im Modell eine Veränderung im View herzuleiten, die lassen wir einfach weg. Und React hat dann relativ komplizierte Logik in der Hinterhand, die sich darum kümmert, dass effizient tatsächlich diese, also dass es nicht einfach so ist, dass die gesamte GUI-Hierarchie neu gemalt wird und so, das wird vielleicht zu lange dauern, sondern dass effizient die GUI-Hierarchie im Hintergrund geändert wird. Man muss sich nur als Applikationsprogrammierer nicht darum kümmern. Wenn es also eine User-Interaktion gibt, dann führt diese User-Interaktion eben zu der Generierung eines neuen Modells. Und man sieht, in diesem Diagramm gibt es keine Zyklen mehr. Ja, also es löst auch das andere Problem. Da dachte ich, okay, jetzt vielleicht endlich nach 30 Jahren oder so setzt die Revolution ein. Allerdings, okay, React hat mir jetzt nicht so viel gekannt. Mit React gibt es auch ein paar Probleme. So, also uns hat das nicht so gut gefallen. Gleichzeitig ist es so, dass wir im Unternehmen eigentlich kein JavaScript direkt entwickeln. Also vielleicht soll ich noch einen Schritt zurückgehen. UI-Entwicklung heutzutage, also es gibt ja viele Toolkits, keine Ahnung, JavaFX und Qt und GTK und sonstige Sachen. Wir haben irgendwann beschlossen, eigentlich jede Plattform unterstützt in irgendeiner Form, dass man seine UI einfach mit JavaScript und HTML5 macht. Also auch da gab es so eine kleine Revolution, nicht Java 8 war das erste Ding, da gibt es einfach ein Widget, das heißt WebView. Ja? Und das ist in jedem GUI-Toolkit ist inzwischen irgendwas in der Form dabei. So dass wir dann einfach angefangen haben, alle unsere UIs aufgrund der Technologie auf Basis der Technologie zu entwickeln, egal ob es sich um Desktop oder um Web-Applikationen handelt. Allerdings ist es so, dass wir eben verwendet haben, vor allem für die Desktop-Applikationen, eine Programmiersprache als Clojure. Das ist so ein Lisp-Dialekt, das ist tatsächlich eine funktionale Sprache, die auf der JVM läuft. Und das Schöne ist, wenn man in Clojure programmiert, gibt es so eine kleine Schwester von Clojure. Das ist, die heißt ClojureScript und das ist eine von den vielen Sprachen, die man nach JavaScript kompilieren kann. Und da wir das schon hatten, wollten wir eigentlich gerne sozusagen das, was uns gut gefallen hat, in React irgendwie in Clojure bzw. in ClojureScript zugänglich machen. Das haben jetzt viele noch nicht gesehen. Und da müssen Sie mich jetzt alle unterbrechen oder bremsen, wenn ich zu schnell vorgehe. Okay? Also Clojure ist eine ganz einfache Sprache, aber sie sieht ganz anders aus als die anderen Programmiersprachen. Ja? Und zwar ist das so eine Sprache, das kommt aus der Lisp-Familie, das heißt, sie hat so eine komische Syntax, die immer präfixorientiert ist. Also so 15, true, false, foo und so, das ist noch alles bekannt. Aber wenn man in Clojure 1 plus 2 hinschreibt, dann schreibt man eben nicht hin 1 plus 2, sondern man schreibt Klammern drum die Summe von 1 und 2. Ja? Beziehungsweise hier schreibt man die Summe von 1 und dem Produkt von 2 und der Summe von 17 und 21. Dann denkt man erstmal, also lustigerweise haben kleine Kinder damit überhaupt gar keine Probleme, die das zum ersten Mal so machen. Im Wesentlichen dadurch, dass man verbildet ist durch die mathematische Grundausbildung und durch so andere Programmiersprachen, muss man sich da erstmal umgewöhnen. Das Tolle ist aber, es ist sehr, sehr einfach zu merken. Ja? Aber es ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja? Um alles in Klammern drum und es zählt immer das erste Ding nach der Klammer. Man kann dann in Clojure kann man Sachen definieren, kann man sich Namen definieren. Das geht auch ganz kompakt, indem man einfach sagt def, zum Beispiel wenn man in Zukunft benutzen möchte Pi für 3,14159265, dann sagt man einfach def Pi auf diese Zahl. Und hier sieht man eine Funktion, die berechnet also den Umfang eines Kreises aus dessen Radius. Und man muss das also so lesen, defen, def function sozusagen als Kurzform zusammengezogen, circumference heißt Umfang. In diesen eckigen Klammern steht die Parameterliste, das ist in diesem Falle R für den Radius. Und wenn wir diese Funktion aufrufen, wird natürlich der Rumpf ausgerechnet. Und wer in seinem Gymnasialformelsammlung nachguckt, der weiß, der Umfang eines Kreises ist gerade das Produkt von 2 und Pi und dem Radius. Ja. Wichtig, wenn wir jetzt die Programme angucken, die jetzt folgen, die Klammern zählt eigentlich niemand, ja, also auch nicht der Entwickler, die sind für den Compiler vornehmlich relevant, sondern was wir machen, ist, wir tun sehr stringent einrücken. Ja. Gucken also auf die Einrückungsstruktur, da ist jetzt kein fundamentaler Unterschied zu den Sprachen, die Sie schon kennen.
Auf der letzten Folie war einer.
Ja,
warum ja. Das Plus eingerückt ist.
Alle Argumente, alle, dieses hier.
Ja, dieses.
Genau, das liegt daran, dass also die Einrückung, die ist sozusagen deterministisch, also die ist fest vorgeschrieben und die machen auch alle IDEs für Clojure und so, machen die eigentlich auf die gleiche Art und Weise. Und die Konvention ist also, wenn man hier das anfängt, man hat eine Prozedur und ein Argument, dass alle Argumente genau untereinander stehen. Ja? Okay. Und dies hier ist das Produkt von 2, also 2 ist der erste Operand und der zweite Operand ist hier die Summe von 17 und 21, die stehen genau untereinander.
Ja. Diese Folie, kann man sie irgendwo herunterladen von der Webseite noch, was wir uns da gerade angucken? Oder?
Bestimmt. Schicke ich dir mal, sonst mir Mail schicken. Ja. Also mein Name ist.
Mein
Name kann googeln. Ja. Also das ist Open Source Software, abgesehen davon. Und im Blog, in dem Blog, was ich vorhin gesagt habe, bei Funktionalprogrammen in Google, da ist auch eine kurze Clojure-Einführung drin. Wen das interessiert oder wer überhaupt mehr Material braucht, ist gerne eingeladen, sich einfach bei mir zu melden.
Das ist jetzt nicht, also das ist rein visuell, das ist nicht wegen technisch, weil ich könnte also die Parameter, also oben stehen die Parameter, Funktion plus 1, 2, ja. Oder? Kann ich unten ja genau gleich machen, oder?
Also könnte ich auch, ich könnte auch alles auf eine Zeile schreiben, genau. Also was ich als Programmierer entscheide, ist halt, wo mache ich einen Zeilenumbruch hin und die Idee hinter entscheidet dann weitestgehend, wie ist die Einwirkung. Also wir benutzen eigentlich immer die Automat, genau. Also wir fangen ja nicht an, noch manuell irgendwie oder denken, das wäre hübscher oder so.
Prinzipiell könnte auch die Multiplikation von der Zeile drüber schon eingerückt sein. Na gut, egal.
Ja, absolut, genau. Also auch hier können wir, wir können auch die Sachen noch untereinander setzen, dann wird es noch ein bisschen nach innen rücken, aber, oder beziehungsweise wir können auch das hier, wenn das hier in die nächste Zeile rücken, dann wird es genau unter der 1 stehen.
Genau.
War das die Frage?
Das war die Frage.
Ja, zögern Sie also nicht zu fragen. Okay, gut. Was wir eigentlich wollten, ist Folgendes. Also diese Idee des MVC, also wenn wir jetzt mal diese Controller-Geschichte weglassen, fanden wir eigentlich mal ganz gut, dass man also einen Teil der Repräsentation des Zustands der Applikation hat und dass die irgendwie dass dieser Zustand abgebildet wird. Die Idee fanden wir gar nicht so schlecht. Ja? Also die Idee, dass jede GUI-Komponente ist die Abbildung von irgendeinem Teil der Logik in meiner Domäne. Ja? Und das wollen wir also konsequent umsetzen. Das Ding ist natürlich, meine Domäne ist unterteilt. Also wenn ich ein großes System habe, dann ist mein Applikationszustand, hat viele Teile, die irgendwie interagieren. Da ändert sich vielleicht auch mal, was da in wen steckt und so. Wir wollten also gerne, dass es modular ist. Und ich glaube, modular stand irgendwo im Titel. Und das heißt, was wir gerne wollten, ist sozusagen, also aus Sicht der gesamten Applikation gibt es sozusagen die ganze Welt, ja, die ganze Erde. Das ist so ein Riesenobjekt mit ganz vielen Teilen. Da gibt es auch einen View. Ja. Aber der View ist unterteilt in viele Teilviews, die bestimmte Teile der Applikationslogik abbilden. Und ich möchte eigentlich nicht irgendwen darauf festnageln, wie die Interfaces zwischen diesen Sachen sind, sondern ich möchte in der Lage sein, das zu definieren. Das ist ein subtiler Aspekt, der ist aber vor allen Dingen relevant. Gut, wer in React programmiert, es gibt noch so eine ganz neumodische Geschichte, Elm hat vielleicht schon mal jemand gehört. Das ist so ein Ding, was auch viele ähnliche Prinzipien hat, die einen aber letztlich zwingt, die gesamte Applikationslogik zu globalisieren. Ja? Okay, was bedeutet das? Schauen wir mal, was das bedeutet. Also aus irgendeinem Grund heutzutage, wenn man UI-Anwendungen Demo macht, ist es immer eine To-Do-Liste, darum machen wir auch nichts anderes. Ja? Also die sieht so aus, ganz einfach, man hat irgendwo steht oben drüben über To-Do und dann gibt es so eine Liste von so To-Do-Dingern und da gibt es jeweils drei Sachen, da gibt es so einen Haken, den man machen kann. Da gibt es so einen Knopf, da kann man das To-Do wieder wegmachen, wenn mich das nicht mehr interessiert. Und dann gibt es noch so eine Beschreibung, ganz einfach. Und hier unten gibt es eben so eine Testbox, wo ich ein neues To-Do eingeben kann. Tippe ich irgendeinen Text ein und drücke entweder auf den Knopf oder drücke Return. Okay? So, ganz banale Geschichte. So. Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Was ist sozusagen in der Applikation, was ist die richtige Repräsentation für die Applikationsdomäne? Und hier sehen wir ja so zwei Sachen. Wir sehen einzelne To-Dos und dann sehen wir die gesamte Liste. Haben, der gesamte Zustand der Applikation. Und ein einzelnes To-Do, haben wir gesehen, hat diese zwei Bestandteile. Nicht? Also einerseits hat sie irgendeinen Text mit einer Beschreibung und auf der anderen Seite sagt dieses To-Do noch, ob es erledigt wurde oder nicht. Das sehen wir in der UI durch diesen Haken. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann es auch sein, dass man zwei To-Dos hat, die den gleichen Text haben. Und die möchte man dann unter Umständen voneinander zu unterscheiden. Also insbesondere möchte man, wenn man den einen löscht, nicht, dass der andere verschwindet. Aus diesem Grunde gibt es am Anfang noch so eine Zahl, so eine ID, die das To-Do von anderen unterscheidet, die den gleichen Text haben. Und da gibt es eben diese Record-Definition. Ja, sonst würden wir vielleicht eine Klasse machen mit mehreren Attributen in Java oder in der Programmiersprache Ihrer Wahl oder vielleicht kennen Sie Record oder Struct in C, je nachdem wer programmiert. Also es handelt sich einfach um zusammengesetzte Daten. Und wir haben also ein einzelnes To-Do und das Ding hat drei Felder, ID, Text und Done. Okay? Soweit? Mal alle nicken? Ja. So, mal nicht so. Dann stellen wir mal zwei Beispiel-To-Dos her, indem wir sagen, def steht hier, ne? T1 und T2. Also wir definieren zwei Beispiel-To-Dos, T1 und T2. Und das ist so diese Record-Definition, die macht mir automatisch eine Konstruktorfunktion. Die hat so einen ganz komischen Namen, File-To-Do. Fragen Sie mich nicht, warum? Das ist so ein Closure. Okay?
Also, eine Klammer zu hinten?
Ja, das war ein Test für Sie. Sehr gut, bestanden. Genau.
Und was der Closer dann gibt es dann irgendeine Fehlermeldung? Oder?
Ja, ja, dann sagt er da Fehler wie eine Klammer zu und so. Das funktioniert so nicht. Ne? Okay, so und entsprechend wird dem To-Do, was danach steht, ist jeweils ein Argument für jedes Feld von dem Record. Ja? Das heißt, die 0 und die 1 ist jeweils die ID, dann kommt der Text und dann false sagt, das Ding ist noch nicht erledigt. Das entspricht gerade dem Bild, was wir vorher gesehen haben. Einverstanden? Also ganz einfach diese zwei Beispiele. So, und dann haben wir sozusagen noch unsere gesamte To-Dos-Applikation. Da gibt es auch eine Record-Definition. Auch da, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, man braucht einerseits so eine Art Liste aus den To-Dos, das ist dieses Ding hier, und man muss wissen, welches ist die nächste Nummer, die ich vergeben muss. Also man könnte auch darauf verzichten, aber das macht manche Dinge einfacher. Und dementsprechend wird hier der Applikationszustand hergestellt, dargestellt. Der heißt einfach Ts. Hier gibt es wieder diese Konstruktorfunktion To-Dos ab. Die nächste ID zu übergeben ist 2, die ist da oben noch nicht vorgekommen. Und diese eckigen Klammern drumherum, die sagen, wir stecken T1 und T2 in einen Vektor oder eine Liste, je nachdem, wie man das nennen möchte. Okay? So. Jetzt haben wir gesagt, der zentrale Teil von so einer UI-Logik ist, dass wir aus dem Zustand, aus unserem Model ausrechnen, unsere UI-Widget-Hierarchie, sonst irgendwas. Und wir benutzen einfach das ganz normale JavaScript-HTML-Modell und generieren HTML dafür. Und zu diesem Zwecke, also um zu sagen, wie sehen die Views aus für bestimmte Art Modelle, definieren wir etwas, was in React eine Klasse heißt. Und das Tolle in Clojure ist, oder in Clojure Script ist, die Syntax ist erweiterbar. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Library gemacht, in der gibt es neue syntaktische Formen. Und genauso wie wir vorher gesehen haben, defn für define function, gibt es hier so ein Ding, das heißt React/, damit man weiß, das kommt aus React. Das heißt Dev-Class und damit machen wir eine Klasse. gehen wir das einmal durch. Also ich hoffe, es wird gleich weniger abschreckend. Also diese Klasse, die heißt einfach To-Do-Item. Das steht da oben. Dann vergeben wir den Namen This, das werden wir später sehen, wofür wir das brauchen, der den Code, der zu der Klasse gehört, erlaubt, sich auf den View zu beziehen. Wir werden später sehen, warum wir das brauchen. Ja, erstmal ignorieren vielleicht. Und dann gehört also dieser View ja zu einem Model. Und dieses Model, das ist ein einzelnes To-Do-Objekt, was wir vorher gesehen haben, von auf der Folie davor. Dieses einzelne To-Do-Objekt bekommt den Namen To-Do. Okay? Und dann diese eckige Klammer ist für, wenn wir noch weitere Parameter übergeben würden, das haben wir hier nicht. Und was jede Klasse braucht, ist, sie braucht einen sogenannten Render-Ausdruck. Und der ist dafür da, diese UI-Hierarchie zusammenzubasteln. Und es ist einfach eine Funktion, also ne, Render ist einfach eine Funktion. Und in der können wir dieses To-Do benutzen. Ne? Dieses To-Do und dieses To-Do ist jeweils das Modell. Ja? Und man sieht, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenknallt, dann sieht man, das ist so ähnlich, das ist eigentlich HTML, was da steht, nur mit runden Klammern und so Schrägstrichen und so komischem Zeug da. Ja? Also hier ist ein Div-Element aus HTML, hier ist ein Input-Element, hier ist ein Button, so halt. Also wir haben ein Div-Element, das ist ein Input, das ist gerade diese Checkbox, nicht? Das ist einfach nur mit einer anderen Syntax. Und was dieser komische Ausdruck macht, also Klammer auf, Doppelpunkt, done, to do ist, das ist so eine Art, das ist quasi die Getter-Funktion für das done-Feld. Ja? Also dieser Ausdruck gibt true zurück, wenn das To-Do erledigt ist und false, wenn es noch nicht erledigt ist. Und dementsprechend in HTML ist es so, dass dann der Haken erscheint oder nicht. Ja? Und hier unten, okay, dann erscheint dieser Button, da stand Zap drauf, da erinnern wir uns dran. Und hier unten wird dann der Text eingebaut, der an dem UI-Ding drin steht. Und das ist schon die gesamte, also das ist erstmal die gesamte Darstellungslogik. Mehr müssen wir nicht schreiben. Insbesondere müssen wir nicht eine weitere Zeile Code schreiben, um zu sagen, wie die sich ändern würde, wenn das Modell sich ändert. Frage hierzu, auch gerne zur Syntax oder wenn irgendwas noch komisch ist.
Für diese Liste, die wir da hatten, ja, müsste man jetzt dieses Single-To-Do mehrmals untereinander einsetzen?
Müssten wir tun, genau. Aber das Wichtige an der modularen UI ist, dass wir das hier schreiben, ja, ohne dass wir wissen, in was das eingebaut wird.
Ja, weil wir haben ja zwei To-Dos, ja, und ein drittes To-Do, ja, zum selber machen.
Achso,
und wenn, wenn ich das so verstanden habe, der User sagt add. Und dann, ja, haben wir drei und dann wäre die vierte Zeile ja noch neu selbst, ja, denn wir wissen ja nicht, wie viele, ja, es gibt.
Also es ist also, ne, sehr gut. Also das geht jetzt schon weit über die Syntax hinaus. Also, aber gut, sehr gut. Da kommen wir also noch drauf zu sprechen. Also in diesem Ding, es gibt zwei To-Dos, ne, die da oben. Und dieses noch keins, ja? Also dies wird eins werden, wenn jemand hier drauf drückt. Ja? Aber es ist noch keins. Ja? Und damit sieht man auch, dass es. Also wir haben ja gesehen, da ist gar kein Platz im Modell für drin. Da gibt es nichts, wo wir das reinstecken können, sondern das ist ein Artefakt der UI. Ja, man kann sich ja genauso gut vorstellen, dass hier links und rechts so eine Liste ist. Andere Dinge, die andere Leute erledigen wollten. Ja, und man kann da einfach draufklicken. Oder so. Oder keine Ahnung. Oder man kann das anrauchen und dann sagt er, du willst noch mehr Alkohol. Oder irgendwie sowas. Also man kann sich einfach völlig andere UI-Elemente vorstellen, die ganz anders aussehen, die einem erlauben, so To-Dos anzuwenden. Und die sind spezifisch für UI. Die haben nichts im Modell zu suchen. Ja? Im Modell sind nur wichtig die To-Dos, die es schon gibt. Ja. Und diese Unterscheidung ist ganz zentral und das ist auch einer, also wer mit React noch programmiert als Hinweis, der weiß, damit gibt es noch Probleme, weil ich irgendwie immer gehalten bin, diese beiden Sachen zu vermanschen. Ja. Und das war eine von den Sachen, wo wir gleich gedacht haben, als wir damit angefangen haben, okay, dieses Problem wollen wir versuchen zu lösen, da kommen wir noch hin. Okay, aber keinen Moment Geduld. Ja. So. Also dieses Ding, dieses Modell sozusagen, das heißt bei uns der App-State aus historischen Gründen, da muss man jetzt nichts draus sehen. Da muss man jetzt nichts Besonderes reindenken dabei. So, also das hier erklärt, wie die UI aussieht. Ja? Sie erklärt noch nicht, wie der Benutzer diese UI bedienen kann, beziehungsweise was passiert, wenn er sie bedient. Ja? Und da weiß ich, also wer schon mal in JavaScript programmiert hat, der weiß, und das ist jetzt ganz genau so, wie auch in den meisten anderen UI-Toolkits, ist, ich mache so Callbacks dran an die verschiedenen UI-Elemente. Da haben wir auch gar nichts dran geändert. Zum Beispiel, wenn jemand auf diese Checkbox drauf drückt, ne, macht so entweder einen Haken hin oder Haken weg, dann gibt es an diesem Checkbox-Element in HTML, muss man so ein OnChange-Attribut dran schreiben und an diesem OnChange-Attribut klickt normalerweise so eine JavaScript-Funktion und da wir in ClojureScript programmieren, entspricht dem einfach eine ClojureScript-Funktion. Die schreiben wir hier mit Foo. Damit machen wir so eine Art Lambda-Ausdruck. Ja? Also wir kleben also an OnChange eine Funktion an und die bekommt ein JavaScript-Event, das nennen wir einfach E und dann müssen wir irgendwas machen. unverändert genauso, wie das in JavaScript läuft und wie in praktisch jedem anderen UI-Toolkit, das es gibt. Okay. Also insbesondere wollten wir eben, dass man beliebige Methoden wählen kann, eben um dieses HTML zu konstruieren. Allerdings ist es so, bei uns in React ist es so, dass man eigentlich, dass fast jeder Call, jeder von diesen Callbacks, die sehen fast alle gleich aus, nämlich die rufen auf eine Funktion, die heißt React Send Message. Also das ist das nächste fundamentale Ding, dass man also so Komponenten sagen kann, dass sich irgendwas tut, indem man denen eine Nachricht schickt. Ja? Und das Entscheidende ist also, man bekommt hier so ein Event, das ist ja irgendwas Technisches, ne? Das bezieht sich auf die konkrete UI. Und was man in der Regel möchte, ist, dass diese Nachricht repräsentiert sozusagen die Intention des Benutzers. Ja? Also dieser Callback isoliert die Logik gerade dazwischen, isoliert halt das technische JavaScript-Event von der Intention des Benutzers. Und wie könnte das funktionieren? Also in diesem Fall ist es ganz, machen wir es uns mal ganz einfach, da besteht die Nachricht einfach aus True oder False, abhängig davon, ob der Benutzer möchte, dass das schon erledigt ist oder nicht. Ja? Und hier müssen wir also einmal, und jetzt das müssen wir echt, also und das ist einfach JavaScript hier, wir müssen das aus dem Event das Target-Feld rausprokeln und das Target-Feld, da steht ein Objekt drin, das hat ein Checked-Feld und dieses Checked-Feld ist True, wenn der Haken jetzt gesetzt ist und False, wenn nicht. Ja, und das hier ist einfach Clojure-Script-Geraffel, was das macht. Ja, die Mechanik ist gar nicht so wichtig. Aber das Entscheidende ist, dieses Ding hier, true, wenn der Haken gesetzt ist, false, wenn er nicht gesetzt ist, oder beziehungsweise die Intention des Benutzers ist anzuzeigen, das Ding ist erledigt oder es ist noch nicht erledigt.
Es fehlt noch eine Klammer hinten, glaube ich.
Oh nee. So, jetzt. So, was passiert jetzt mit dieser Message? Aber man sieht diese Message, und diese Message wird geschickt an this, an dieses Ding hier. Ja,
also sich, an das To-Do.
Ja? An dieses To-Do. An den View von dem To-Do. Ja, das ist das Entscheidende. Und der heißt this. Der heißt ja nicht To-Do, sondern der heißt this. Und das ist jetzt das Kabel von da oben nach da, was hier geht. Ja, ich kann das auch anders nennen, aber die Konvention ist, dass man es in der Regel this nennt. So, und die Frage ist, wo kommt dieses Event, wo kommt diese Message wieder raus? Diese Message kommt sozusagen raus in einem anderen Abschnitt der Klassendefinition. Also da oben sieht man, ist der Render-Abschnitt. Und es gibt noch einen weiteren Abschnitt, das ist der sogenannte Handle-Message-Abschnitt. Ja, und da steht, könnte gleich runter, also in diesem Fall steht er gleich runter. Und in den, also dieser Wert, da oben dieses Send Message, also diese Message, die wird, der Pfeil ist irgendwie, was ist das Ding passiert, ist irgendwie verrutscht. Also dieses True oder False wird übergeben als Parameter checked Fragezeichen. Dieses Fragezeichen ist einfach Teil des Namens, ja, für irgendwas, was True oder False ist. Okay? Also, wir bekommen jetzt eine Message, die sagt entweder so oder so. Und im Rumpf, was wir jetzt machen, ist, wir müssen also sagen, der Benutzer hat jetzt die Intention gesagt, ich bin fertig mit dem To-Do. Und was wir jetzt also machen, ist, wir müssen in irgendeiner Form ein neues Modell erzeugen, in dem ist dieses Done-Flag, muss dann halt entsprechend gesetzt sein. Ja, sind wir uns einig? Okay. Und wir erinnern uns, in der Funktionalprogrammierung, also wir wissen alle, in der Objektorientierten-Programmierung würden wir das Ding einfach nehmen und das Done-Flag einfach setzen. Ne? Zack, fertig. Dann Doppelpunkt gleich oder gleich, irgendwie true oder false oder so. Frage?
Ich habe es noch nicht verstanden, wo das Ziel tatsächlich klar gemacht wird, also wo die Message hingeht. Ich meine, es ist hier der Pfeil, aber ich habe es noch nicht gekauft.
Da oben steht this. Und wir werden gleich sehen, dass das gleich auch was anderes ist. Das this sagt, das Ziel ist gerade das View von diesem Ding hier. Dieses View.
Okay.
Okay? Ja, das ist das Ziel. Und da kann auch was anderes stehen. Oder da steht auch manchmal was anderes. Ja? Aber sehen wir noch. Ja? Also wenn die Frage hinterher nochmal besteht, einfach nochmal anstellen. Okay. Gut. So, und was wir jetzt machen, ist, wir müssen also in der Funktionalprogrammierung machen wir also nicht, ändern wir nicht das To-Do-Objekt in situ, sondern wir machen ein neues To-Do-Objekt und dem ist das Done-Flag entsprechend andersrum. Und das ist jetzt hier mit einem Closure-Konstrukt, das einfach sagt, pass auf, mach mir bitte ein neues Objekt, das genauso ist wie To-Do, aber das heißt Done-Flag, so wie der Haken, den der Benutzer gemacht hat. Das macht dieser Ausdruck. Okay? Und dieses React-Return-Upstate sagt, wir erinnern uns, das Modell heißt hier Upstate, sagt einfach, es gibt einen neuen Upstate, ja, vergiss den alten, hier ist ein neuer Upstate und bitte sorg mir dafür. Und das sorgt automatisch dafür, dass die UI dass die UI angepasst wird und man das Richtige sieht. Ja, das ist wie Zauberei. Also ich fand, es war die Zauberei, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, und das ist schon die gesamte Logik, die damit zusammenhängt. Ja, also man muss sich nur noch mal klar machen, ne, der Weg, also wenn wir hier so ein To-Do-Ding haben, vielleicht Nummer 5, Text is retired, dann ist false, und dann steht da a social, das, was wir vorher gesehen haben, dann auf True und dann bekommen wir eben ein neues Objekt. Das hat zwar die gleiche ID, also es bezieht sich auf dasselbe To-Do-Dings in der Wahrnehmung des Benutzers, aber wir bekommen eben einfach ein neues Objekt, das genauso ist wie das alte und es unterscheidet sich halt bei diesem Landefeld. Okay? Und das machen wir so jeden Tag, alle 5 Minuten, also auch ein neues Objekt halt. Okay? Ja?
Die Tabelle, die wir sehen, ist der App-State.
Ist der App-State von dem einen To-Do, genau.
Yeah.
Von dem einen To-Do, genau. Ja. So, jetzt. So, man muss sich klar, also vielleicht ist einem aufgefallen, es gab ja diesen Knopf Zap, ne? der ein Ding löscht. Ja? Und natürlich so ein To-Do-Ding, das verschwindet, also das kann sozusagen sich nicht aus eigener Kraft löschen, sondern es wird ja sozusagen gelöscht dadurch, dass es aus der Liste genommen wird, aller To-Dos, die da sind. Ne? Macht das Sinn? Ja? Also es kann nicht, ne? Wenn der Benutzer sich noch daran erinnert, ist es trotzdem noch da. Das heißt, was wir also machen, also das heißt mit anderen Worten, dieser To-Do-View, der kann diese Sub-Geschichte, der kann das gar nicht machen, was benötigt wird, wenn ich auf diesen Sub-Knopf drücke. Ja? Sondern das muss irgendjemand anders erledigen. Irgendjemand anders. Ja? Ganz wichtig. So. Wie machen wir das? So, und dann dementsprechend gibt es also auch an diesem Sub-Button, ne? Hier ist der Sub-Button, den er vorher schon gesehen hat. Ja? Und auch an den müssen wir also einen Callback dran klicken, der dafür sorgt, dass was passiert, wenn jemand da drauf drückt. Hier ist der Callback und da steht auch so ein Send Message und hier steht jetzt nicht mehr this, sondern hier steht irgendwie Parent, also irgendjemand anders. Ja. Mutti, ja, bitte mach mir das Ding weg. So. Was wir machen, also auch hier wird sozusagen übersetzt, hier ist irgendwie so ein technisches Event, aber was wir machen ist, wir stellen einfach ein spezielles Delete Record her und diese Message sagt, also bitte irgendjemand soll bitte dieses Ding löschen. Ja. Also wir machen einen so einen datengetriebenen Ansatz. Und das Entscheidende ist jetzt, ich hatte vorhin gesagt, vorhin stand da noch nichts, also diese eckigen Klammern nach dem To-Do kann ich einfach noch weitere Parameter schreiben und da schreibe ich einfach einen Parameter rein, der heißt Parent. Und irgendjemand muss sich darum kümmern, da was zu übergeben, was mit dieser Message fertig wird. Ja, darüber mache ich die Verdrahtung. Und
aber das weiß jetzt, dass dieses Objekt oder was wir das jetzt benennen, weiß nicht, wer sein Parent ist.
Ganz genau. Das heißt mit anderen Worten, wenn derjenige, der dieses To-Do-Item den To-Do-Item-View erzeugt, der muss immer auch einen Parent angeben, der sich gerade um diese Delete-Nachricht kümmern kann. Ja? Also dadurch macht man irgendwie Verdrahtung. Okay, so, jetzt, und da, ich hatte vorhin, also genau, Sie haben das vorhin schon gesagt, also das sind jetzt die Folien zu dem, was Sie vorhin gefragt haben. Dieses Ding hier, also das Ding, was noch kein To-Do ist, das nennen wir Local State. Also das ist ein reines Artefakt der UI und hat also deswegen eben in der Applikation, im Applikationsmodell und ein App-State hat eben nichts zu suchen. Also wir haben den App-State hier gesehen. Und hier ist es so, den App-State sehen wir hier. Und was wir also noch machen können, ist, also hier gibt es auch eine Render-Klausel. Gehen wir nochmal hin. Also hier ist jetzt, schon, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, ein bisschen langsamer. Hier ist jetzt der View für das ganze Ding, für die ganze Applikation. Ja? Diese Applikation gibt es nur diese 2 Stufen und darum heißt die To-Do-Up. Ja? Und das, da aus irgendeinem Grund habe ich den App-State genannt. Und dieses Ding hat jetzt noch Local-State. Und der Local-State ist jetzt der Text, der gerade eingegeben wurde. Der Text, der gerade im Entstehen ist. Ja? Reines Artefakt. So, und man sieht hier, aha, DOM-Div, H3, To-Do, wir erinnern uns, das war genau dieses, das ist das To-Do da oben, dann geht es irgendwie weiter. Okay, so, dann gibt es also den App-State und dann gibt es den Local-State. Und dieser Local-State ist einfach so ein String. Und wenn wir die Applikation das erste Mal hochglühen, dann ist dieser String noch leer. So, und jetzt erinnern wir uns, das da oben war die Definition, die Datentyp-Definition für das Modell. Also für so eine Applikation haben wir immer die nächste ID oder Liste von To-Dos. Und wenn wir jetzt diese UI uns angucken, ja, eine Sache, die passieren kann, haben wir schon gesehen, was die Intention des Benutzers betrifft. Er kann auf so einen Zap-Knopf drücken. Ja, und dann ändert sich der Applikationszustand. Außerdem kann er, also guck mal die mal von oben an, also die außerdem kann es sein, dass der Benutzer den Text editiert, der da ist, ne, indem er den ändert. Ja, und einfach ein neuer Text entsteht, dadurch, dass er an den Knopf drückt. Und dementsprechend gibt es so eine Message, die heißt New Text. Und es gibt so eine Message, die sagt, bitte, der Benutzer ist jetzt fertig mit seinem Text und er will jetzt, dass aus seinem Text ein To-Do-Dings entsteht. Ja, dass jemand, ne, dass das eingereicht wird. Darum gibt es so ein Submit-Ding. Und wir werden später sehen, dass wir auch noch so einen Change-Ding brauchen. Aber das klammern wir erstmal kurz auf. Wir konzentrieren uns auf diese 3 Dinge. Achso, nee, da ist schon die Folie auch zu dem Change. Nämlich, also ne, wenn der Benutzer, also wir müssen uns klar machen, wenn der Benutzer einen Haken macht, dann reicht das, dann müssen wir, ne, da im Rahmen der funktionalen Programmierung, das müssen wir eine Ebene höher kippen. Wir können nicht einfach irgendwie sagen, hier, wir ersetzen das Element der Liste, sondern wir müssen eine neue Liste machen, an der an der entsprechenden Stelle eben das neue To-Do-Ding mit dem Haken drin ist. Ja? Das klingt erstmal echt ein bisschen ähnlich, aber es funktioniert total super. So, und hier sieht man jetzt den Code, der diese Liste herstellt. Und da sehen wir, also da steht oben diese To-Do-Überschrift. Map macht einfach, geht über die Liste aller To-Dos aus dem App-State drüber. Hier sehen wir die Liste der To-Dos. Und erzeugt für jedes To-Do eben ein so ein To-Do-Item. Und das können wir einfach machen, indem wir diese Klasse aufrufen wie so eine Funktion. Wir ignorieren das mal mit dem Key, das ist wirklich was Technisches, sondern wir konzentrieren uns hier drauf. Also wir bekommen ein To-Do und wir rufen To-Do-Item auf und wir sehen hier, wir übergeben das To-Do. Und wer erinnert uns, To-Do-Item wollte einen Parent haben. Ja? Also der wollte irgendwas haben, was über ihm steht und aus Sicht von diesem Ding, dieses Ding ist gerade der Parent. Ja? Der muss in der Lage sein, Daumen mit hier List zu übergeben. Ja? Und außerdem müssen wir irgendwie sagen, wenn der App-State von einzelnen To-Do sich ändert, wie wird der veränderte App-State in den großen App-State der gesamten Applikation eingebaut? Ja? Das ist, was diese komische Klausel hier macht. Die sagt, bitte, wir müssen irgendwie eine Funktion haben, die heißt Embed Change To-Do, die das macht. Ich muss so ein bisschen mein Material jetzt auswählen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Gucken wir mal. Das haben wir gesehen, denke ich. Also das sieht folgendermaßen aus. Also ich glaube, die Mechanik wollen wir uns gar nicht so sehr angucken. Also da oben haben wir gesehen, wir haben übergeben React will opt, also da wird eine Option übergeben, so ein benamster Parameter, der sagt, der App-State von dem einen To-Do wird eingebettet in den großen App-State der gesamten Applikation mit Hilfe dieser Funktion. Und da sieht man also App-State, also wir schreiben eine Funktion, die hat zwei Parameter, einmal App-State und dann das neue To-Do. Was diese Funktion macht, ist, die sucht das eine To-Do raus, was die ID hat, bei der sich was geändert hat, schmeißt das Ding da raus und schmeißt das neue Ding rein und lässt alle anderen rum verändert. Das muss ich nochmal. Aber Prinzip klar, einigermaßen, was die Funktion macht, meine Erklärung einigermaßen verstanden. Ja? Wir machen eine neue Liste, die ist genauso wie die alte, ist auf dieses eine Element. Ja? Und dieses eine Element erkennen wir aufgrund der ID. Ja?
Das ist doch eigentlich ein bisschen eine getarnte Zustandsmonade, wo ich ein Element verändere und wieder den gleichen Kontext einrücke.
Ja, oder? Ist es. Ja, genau. Okay, so, und ja, ich hatte schon darauf hingewiesen, es gibt diesen Local State, der gerade aus diesem Text besteht. Gucken wir uns diese eine Sache noch an. Ja? Also dieses Formular, was dranhängt eben an dieser Webseite, das bekommt, da gibt es so einen Submit-Callback, der wird halt aufgerufen, wenn jemand auf Return drückt oder auf diesen Knopf. Das hier ist so eine JavaScript-technisches Geraffel und dann in diesem Fall schickt sich das Ding eine Nachricht und sagt, so, der Benutzer will jetzt, dass aus dem vorläufigen noch nicht To-Do bitte ein komplettes To-Do wird. Das ist die eine Sache, die wir uns noch angucken. Und dementsprechend gibt es also eine Handle-Message-Funktion jetzt, also ne, die eingebaut ist genau wie bei diesem einen To-Do-Item und die guckt jetzt nach, also die Handle-Message-Funktion, die wir vorher gesehen haben bei dem einen To-Do-Item, die hat nur eine Art Message empfangen können, nämlich True oder False. Diese hier kann jetzt verschiedene Messages empfangen, nämlich wir haben gesehen, es kann diese Delete-Message kommen oder es kann kommen diese Submit-Message, die wir gerade zusammengefasst haben, die sagen, der Benutzer will jetzt bitte ein neues To-Do herstellen. Und das sehen wir hier, was macht der? Der sagt, aha, nehmen also Instance Submit, also konnte so eine Art kaskadiertes If, wenn unsere Message eine Instanz ist von Submit, also wenn es sich bei der Message um so eine Submit-Message handelt, dann holen wir uns die nächste zu vergebene ID aus dem App-State raus und dann geht's los, React will return, hier ist der neue App-State und in dem neuen App-State ersetzen wir die To-Dos dadurch, dass wir die alten To-Dos nehmen und hier sieht man, wird ein neues To-Do hergestellt, das wird hinten dran gehängt. Okay? Außerdem, wenn der Benutzer return drückt, dann soll natürlich das Textfeld leer werden. Ja? Und das wird einfach dadurch leer, dass wir sagen, es gibt nicht nur einen neuen App-State, sondern es gibt auch einen neuen Local-State und das ist der leere String. Okay? So. Und so funktioniert es also in React im Wesentlichen. Also wir schreiben einmal diese UI-Logik, die sagt, wie rechne ich aus meinem UI, aus meinem Modell. Und ich beschreibe dann, wie sich die Intention des Benutzers auswirken auf mein Modell. Das beschreibe ich komplett separat. Und all diese Dinge beschreibe ich durch Funktionen, durch rein funktionale Funktionen. Und das ist, gucken vielleicht noch nach einer Dreifische, aber das ist wie Weihnachten. Ja, und Ostern gleichzeitig am selben Tag. Es gibt noch, also ich glaube, das ist so das technische Zeug, was vor allen Dingen, also hier gucken Sie gleich auf den Code, wofür das total wie Weihnachten ist, es ist unheimlich geil für Tests, wenn Sie Tests schreiben wollen, weil Sie jeden Aspekt davon testen können, ohne dass Sie, also ich weiß nicht, wer mal so JavaScript-Anwendung getestet hat, da muss man irgendwie so riesen Tools hochglühen und virtuelle Headless-Browser und all so Zeug. Und all das muss man hier nicht machen, sondern ich kann wunderbar diese Sachen testen, einfach durch die Funktionen, die dadurch implementiert sind. Man kann das machen mit DOM und ohne DOM und ohne Komponenten und so weiter. Wir haben außerdem noch was ein Ding eingebaut, das werde ich jetzt nur erwähnen, wo es auch die Möglichkeit ist, wenn ich Effekte habe, wenn ich irgendwie so eine Ajax-Nachricht absetze, auch das so zu machen, dass ich es testen kann, ohne dass ich den Server dazu brauche. Und das ist also auch eine ganz wunderbare Sache. Okay, gut. So, ich habe viel Material mitgebracht, aber ich dachte lieber zu viel als zu wenig. Also, Reacle. Was man bei React kennt, für den ist vielleicht relevant, dass React wirklich lexikalische Bindung hat. Es kennt die ganz normalen Bindungskonstrukte der Programmiersprache drumherum. Für Sie wahrscheinlich nicht so relevant. Der Zustand wird manipuliert, indem ich rein funktionale Funktionen schreibe. Und das ist großartig, weil es testbar, weil es den Code testbar macht, weil es, weil es viele Sachen einfacher macht. Außerdem wird separiert der wirkliche App-State in meinem Modell von irgendwelchen Irrelevant oder von irgendwelchen Artefakten, die zu meiner UI gehören. Ich kann eben testen, ohne dass ich eine DOM brauche. Und das Ganze ist jetzt schon, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren bei uns im produktiven Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Auch einigen, zum Beispiel auch bei Bosch, wenn ich meinen Vorgänger habe, aber in einem noch etwas kritischeren Bereich, in der Halbleiterfabrikation. Und funktioniert dort wunderbar. Also, wer Lust hat, das ist Open Source, kann man googeln. Wir haben extra so ein Board gewählt, dass man echt googeln kann. Und da funktioniert das. Okay, soweit so gut. Ein, zwei Fragen können wir noch, oder?
Ja, ich habe eine Frage, was damit meint, destruktive State
Manipulation? Naja, wenn Sie. Also nehmen wir mal so ein To-Do-Item objektorientiert, ne? Dann gibt es wahrscheinlich so eine Methode, die heißt SetDone. Ne? Und die hat Rückgabetyp Void. Ja? Und im Rumpf steht einfach this.done gleich false oder gleich true oder so. Das ist destruktiv, weil das alte Objekt, ja, ist danach nicht mehr da. Also wir nennen das destruktiv, wir benutzen bewusst negative Technik. Das Element bleibt dasselbe, aber nicht das gleiche. Ne? Das, ja, also das ist das Problem. Ja? Das gleiche Objekt, also ich kann mich, also das Objekt und dieses Programm kann sich an die Vergangenheit nicht mehr erinnern.
Ach so,
ja, das ist das Problem. Ja? Und dieses Ding kann das. Also es gibt eben, also wir müssen das Tooling noch nachziehen, um React und um dieses Paradigma. Also inzwischen ist eine ganze Industrie entstanden von Toolkits. Und eine von den Sachen, die die machen können, ist, die haben einfach so, also so, man kann einfach die Abfolge der Zustände, kann man sich einfach merken, dadurch, dass sie niemals zerstört werden. Und das macht, das ist halt fürs Debugging total geil.
Ja. Das heißt ja dann, dass wenn man jetzt da so eine To-Do-Liste hat und man klickt da was rein und macht wieder was weg, dann muss der Hintergrund, dann speichert der immer mehr.
Ja, aber inzwischen die letzten, nee, also das geht schon lange, also Garbage-Kollektoren sind wahnsinnig effizient.
Wenn jetzt ein Garbage-Kollektor das wegschmeißt, dann kann sich das ja auch nicht mehr dran erinnern.
Nee, aber wenn ich dann festhalte, dann schon noch. Ja? Und insbesondere ist es so, also das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber eine der wesentlichen Entwicklungen in der funktionalen Programmierung, so gerade der letzten 10, 15 Jahre, ist die Entwicklung funktionaler Datenstrukturen, wo das da effizient ist. Also wo ich den Eindruck, also ne, wenn ich eine Datenstruktur habe, die aus der anderen entsteht, und da ist eigentlich scheinbar nur, da ist eigentlich nur eine kleine Änderung, ne? Und dann denkt man naiv, okay, shit, jetzt habe ich 2 Kopien davon. Aber moderne funktionale Sprachen können das unheimlich gut machen, indem sie den Großteil des Speichers sharen zwischen dem alten und dem neuen. Und dadurch, dass, also das hier ist jetzt nicht das beste, jetzt der Code ist ehrlich gesagt nicht das beste Beispiel dafür, aber im Allgemeinen funktioniert das enorm toll. Dadurch gehen viele von diesen Argumenten weg. Also und dadurch kann ich eben sozusagen im Tooling, also was es gibt eben für ein paar von unseren Konkurrenten, die haben einfach Tooling gemacht, der sich die letzten 10 App-States oder so merkt. Und das ist so geil zum Debuggen, ja, weil ich da durchgehen kann und sagen kann, ah, da ist jetzt das in der Abfolge passiert. Und ich kann es loslösen von irgendwelcher technischer UI-Mechanik. Also ich kann all diese Sachen eben auseinanderfieseln, die sonst zusammengemanscht sind und in unserem Selenium alles irgendwie zusammenläuft. Ja. Also machen wir noch eine und dann ist auch gut.
Gibt es sowas, ich meine, das ist schön und sieht cool aus. Die Frage ist, kann man sowas nicht nur mit JavaScript machen? Ich meine, den Entwickler, wie verkauft man sowas einem JavaScript-Entwickler? Weil vielleicht gibt es diese Datenstrukturen auch schon in JavaScript, könnte ich mir vorstellen.
Ja, gibt es. Ja. Also lustigerweise, also gerade die React-Leute haben gerade eine Library gemacht, eben für so funktionale Datenstrukturen. Das war jetzt nicht unser zentral, also ich meine, wir haben erstmal ein Tool für uns gemacht. Das Entscheidende ist halt, also die Sache, die, also man kriegt bestimmt ein bisschen was davon hin. Das Tolle an Clojure ist, man kann neue Syntax hinzufügen und das kann JavaScript nicht. Also man kriegt nicht was, wie haben Sie so schön gesagt, das ist schön und sieht gut aus. In JavaScript wäre es wahrscheinlich hässlich und sehr scheiße aus, aber man könnte es auch machen. Ja. Frage mal, Antwort.
Ja.
So, na, also ich fürchte, genau, hierfür muss man Clojure-Script lernen. Für uns, also ehrlich gesagt, ich habe dieses Toolkit weitestgehend entwickelt, ich kann kein JavaScript, ich hatte genau das umgekehrte Problem. Ja, ich hatte keinen Bock JavaScript zu lernen. Und könnte trotzdem irgendwie so ein Toolkit machen. Okay, gut, dann machen wir Platz für den nächsten. Danke.